Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es im dritten Teil der Predigtreihe über die Hoffnung um die christliche Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Das ist ja Hoffnung schlechthin. Naja, man denkt immer und hört auch immer, das ist eine billige Vertröstung und Ablenkung vom Elend in unserer Welt. Aber ich sehe das ganz anders. Die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, das führt uns zu einer Hingabe an das Leben hier. Wie ich das meine? Hören Sie mal zu. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Heute feiern wir unser Gemeindefest. Und ich komme mit einem Thema um die Ecke, das so gar nicht gemeindefestlich klingt, nämlich mit dem ewigen Leben. Das ist schon eine heiße Nummer, das weiß ich. In der Predigtreihe zum Thema Hoffnung ging es zuerst um das kleine Wort trotzdem. Wir können trotzdem sagen, wir haben trotzdem Hoffnung, trotz allem, was wir sehen und was ist. Und in der zweiten Predigt ging es um uns selbst. Wir sind Grund zur Hoffnung, weil Gott uns verändert und uns verwandelt, uns von Grund auf neu macht. Stück für Stück, aber jeden Tag ein bisschen. Und heute kommt eigentlich das Thema, an das jeder Mensch denkt, wenn er das Stichwort christliche Hoffnung hört. Denn alle, die hören christliche Hoffnung, denken, hey, du meinst das, die Hoffnung auf das ewige Leben, oder? Dass es nach dem Sterben weitergeht. Das soll heute das Thema sein, die Hoffnung auf das ewige Leben. Und ich weiß, dass es zunächst einmal ein ungemütliches Thema ist. Gell? Ja. Wenn es um Sterben und Tod geht, das ist ja absolut nicht gemütlich, keine Frage. Gell? Das ist die härteste Grenze, die uns gesetzt ist. Aber, liebe Leute, wir werden es ja nicht los und wir tragen alle die Trauer in uns, weil wir alle jemanden verloren haben. Die ganz Kleinen kennen das noch nicht, aber das ist okay. Und wenn ich darüber nachdenke und am Friedhof stehe, dann wissen Sie, dann habe ich manchmal dieses Bild der Mauer vor mir. Also der Tod ist wie eine Mauer, da siehst du dran, aber nicht drüber weg und schon gar nicht durch, da ist nichts mehr. Die Mauer ist völlig undurchdringbar. Und da gibt es viele Filme, so Science-Fiction-Filme. Kennt ihr Maze Runner? Es gibt so viele verschiedene Filme. Da wird immer dargestellt, irgendwie ist die Menschheit eingesperrt. Und wenn es eine ganze Stadt ist, die eingesperrt ist, und drumherum ist eine riesengroße Mauer, und es geht im Film immer darum, wir müssen da durch diese Mauer durch oder drunter durch oder drüber oder so, weil dahinter ist alles dann anders. Im Film geht es aber dann immer noch nur darum, wie man dann über diese Mauer drüber kommt, aber nicht, was dann groß dahinter ist. Denn wenn die es geschafft haben, durch die Mauer zu kommen, dann ist der Film zu Ende. Und deswegen ist das schon ein sehr eingeschränktes Bild für den Tod, weil wenn wir uns das Tod als eine Mauer vorstellen, dann reicht der Blick eben immer nur bis zur Mauer, aber nicht darüber hinaus. Und deshalb hat Martin Luther ein anderes Bild ausgewählt, wenn er über den Tod reden und das Leben danach reden wollte. Und jetzt kommt vielleicht eine Überraschung. Martin Luther hat gesagt, stellt euch doch mal vor, das Sterben hat doch ganz viel Verbindung mit dem Geborenwerden. Sterben ist wie eine neue Geburt. Und zunächst einmal sagt man, das ist doch das Gegenteil. Aber Martin Luther hat gesagt, doch, das hängt ganz schön zusammen. Überleg doch mal. Also, das Kind ist zunächst in der Mama, in der Gebärmutter. Ich weiß, jetzt rede ich über was, wo ich nicht so sehr kompetent bin, gell? Obwohl andere mir diese Kompetenz zutrauen. Also ich habe das schon erlebt, da guckt mich ein Kerle in der ersten Klasse ganz aufmerksam an, die ganze Rallye-Stunde über. Und dann habe ich am Schluss gefragt, ist alles okay mit dir, gell? Und dann guckt er mich an und sagt, Herr Ross, bist du schwanger? Nein, bin ich nicht. Ich freue mich aber, dass mir diese Kompetenz zugetraut wird. Also, auch wenn ich davon keine Ahnung habe, rede ich heute trotzdem darüber. Ist wirklich so. Also, das Kind ist in der Gebärmutter und ich stelle mir das, ich bin kein Psychologe, kein Biologe, kein Arzt, ich stelle mir das so vor, dem geht's gut. Ist gemütlich, ist warm, hat man alles, was man braucht, alles in Ordnung, der Service stimmt. Also von daher, wenn es so einigermaßen läuft, ist gut, ist eine gute Sache. Eigentlich nichts, was man verbessern müsste. Und dann kommt die Geburt. Ich habe keine Ahnung, was ein Kind denkt bei der Geburt. Weil das muss ja, also ich, aber ich stelle mir, ich gehe mal davon aus, jedes Kind, das auf die Welt kommt, schreit. Gell? Und das ist, glaube ich, kein Schrei der Freude oder sowas, sondern eher, das ist vielleicht sogar traumatisch, so eine Geburt. Das kann ja sein. Da muss man durch so einen engen Geburtskanal durch. Es, nicht nur die Mama hat Schmerzen. In der Bibel werden ja die Schmerzen, die eine Frau bei der Geburt hat, quasi als stellvertretend für den Schmerz, den Menschen empfinden können, überhaupt genommen. Das ist ja das Vergleichsbild für Schmerz schlechthin. Aber nicht nur die Mama hat Schmerzen, vielleicht tut es dem Kind auch weh. Ich kann mir es nicht anders vorstellen. Also auf jeden Fall kommt das Kind dann auf die Welt und denkt vielleicht, das ist das Ende. Jetzt ist alles vorbei. Aber was danach kommt, ist ja noch viel besser. Ist ja noch viel größer. Danach ist die große, weite Welt und da ist Licht und da sind Farben und da ist alles bunt und da sind Stimmen, da sind Menschen, die sich um einen kümmern, noch mehr als die Mama und anders jetzt als bisher. Die Eltern sind da und Oma und Opa ist da und noch viele andere, die bereitstehen und sagen, lass mir auch mal das Kind heben. Also eigentlich wirklich gesorgt ist, das muss doch gut sein. Das Kind hat gedacht, jetzt ist alles vorbei, aber jetzt geht's erst so richtig los. Und da hat Martin Luther gesagt, wie ist das? Stell dir doch mal vor, wenn das auch bei uns, beim Sterben so wäre. Du denkst, alles ist vorbei, aber jetzt geht's erst richtig los. Du denkst, dieses Leben, das du jetzt hast, ist alles gemütlich, alles stimmt. Und dann kommt dieser enge Geburtskanal, das Sterben, wo du durch musst. Und du denkst, das ist das Ende. Aber danach, auf der anderen Seite, steht Jesus Christus und wartet auf dich und freut sich auf dich. Und da ist alles viel größer und bunter und weiter. So wie das Kind nach der Geburt merkt, es gibt ja noch viel mehr. Und das ist hier noch viel größer als alles, was ich bisher gekannt habe, sagt Martin Luther, stell dir so das Sterben vor. Es ist schlimm, es ist ein harter Weg, ein enger Pfad. Aber was danach kommt, ist doch viel größer als das, was wir jetzt haben. Und wenn in der Bibel diese Welt danach beschrieben wird, dann hat man da keine so konkreten Bilder, dass man sich dann was malen könnte. Aber es kommt, Sie kennen doch diese Sätze, es stehen auch im Liedblatt drin, dieses in Schreibschrift gedruckte, Gott wird alle Tränen abwischen von ihren Augen und es wird kein Leid mehr sein und kein Geschrei und kein Schmerz mehr sein, keine Trauer mehr, keine Klage mehr. Das ganze Elend ist vorbei. Das ist das neue Leben, das auf uns wartet. Und dann steht da, denn was früher war, ist vergangen. Und Gott sagt dann, sieh doch, ich mache alles neu. Aber ich habe gedacht, das, was hier steht mit früher, was früher war, ist alles vergangen, das ist ja jetzt. Das ist ja der Posaunenchor. Das ist ja unser Leben jetzt mit allem, was dazugehört. Und das, was kommt, wird viel, viel, viel besser. Und wir leben jetzt in diesem Leben und sagen, aber es ist doch eigentlich gut zu leben. Es gibt viel, was uns runterzieht und was uns das Leben schwer macht. Es gibt ganz viel, was uns wirklich an uns nagt. Aber eigentlich ist es gut zu leben. Und dann kann ich mir es wirklich kaum vorstellen, was das heißt, wenn Gott sagt, ich mache alles neu. Aber dann tröste ich mich wieder und sage, naja, Paulus hat es den Korinthern auch erklären müssen, was das heißt. Es ist alles neu, es wird alles neu. Du bekommst einen neuen Körper, einen himmlischen Körper bekommst du. Das hat Paulus der Welt erstmal erklären müssen, wie das ist. So, jetzt war ich aber schon ab und zu in der Kirche und an Ostern, da wird immer erzählt, da von der Auferstehung von Jesus. Und wenn ich denke, Gott macht alles neu, wir bekommen einen ganz neuen Körper und endlich ist alles gut und alles schön, und dann denke ich, wie Jesus auferstanden ist. Und der hatte doch auch als Auferstandener diese Wunden von der Kreuzigung, wissen Sie es? Er konnte das seinen Jüngern zeigen und zum Johannes hat er gesagt, komm, fass mich an. Da sind die Wunden, die du gedacht hast, dass du sie nicht findest. Der auferstandene Jesus hat Wunden. Ist das Auferstehung? Das hat mich nachdenklich gemacht. Und ich habe mir überlegt, aha, diese Wunden, die Jesus bei der Kreuzigung bekommen hat, die gehören zu ihm. Die Kreuzigung gehört jetzt zu seiner Identität und das bleibt auch im neuen Leben. Aber es tut nicht mehr weh. Es tut nicht mehr weh. Und wenn Gott Wunden heilt, heißt das nicht, dass es wird, als wäre es nie geschehen, dass es komplett weg ist. Da werden schon noch ein paar Narben sein, aber sie tun nicht mehr weh. Und da denke ich manchmal dran, wenn ich an einem Sterbebett stehe. Und wissen Sie, das Sterben ist so unterschiedlich. Es gibt Menschen, das haben wir jetzt ja auch erlebt in Hildritzhausen, die fallen schlicht und einfach tot um von einer Sekunde auf die andere. Und wenn man nicht selber zur Verwandtschaft gehört, sagt man, naja, eigentlich ist das ja schon was Erstrebenswertes. Dann erspart man sich jedes Leiden, das es beim Sterben gibt. Aber alle, die daneben stehen und die zurückbleiben, für die ist das völlig unfassbare Katastrophe. Dieses Sterben gibt es. Es gibt das Sterben, dass jemand sanft einschläft. Habe ich auch erlebt. Und es gibt das Sterben eines Menschen. Ich bringe mal ein Extrembeispiel, der wirklich vom Krebs gezeichnet ist. Und der Krebs hat sich schon im ganzen Körper ausgebreitet. Und dieser Mensch liegt da und ist echt völlig, wie soll ich sagen, ausgemergelt. Bei aller guten Pflege und liebevoller Zuwendung wie ausgemergelt. Und ich habe es schon oft erlebt, dass Leute am offenen Sarg stehen und sagen, das ist nicht mehr mein Mann oder meine Frau oder das ist nicht meine Mutter. Die habe ich völlig anders in Erinnerung. So ist das mit dem Sterben bei uns und so sind wir gezeichnet, wenn wir diesen Weg antreten durch den Geburtskanal in das ewige Leben. Also, und dann denke ich, aber Gott hat recht, wenn er sagt, ich mache alles neu, dann macht er auch solch einen Menschen neu. Dann macht er auch einen Menschen neu, der wirklich vom Leben und auch von Krankheit gezeichnet ist, ein neuer Körper im ewigen Leben. So stelle ich mir das vor mit dem ewigen Leben. Aber ich finde, die Frage ist erlaubt, ja und jetzt? Ist das alles nur irgendwann in der Zukunft? Redest du gerade von etwas, was irgendwann kommt, aber jetzt ist es halt nicht so, Pech, müssen wir Geduld haben? Nein, nein, ich sage, es gibt ein ewiges Leben vor dem Tod. Das ist ein Zitat von Jürgen Moltmann, von dem großen Münchner Theologen. Es gibt ein ewiges Leben vor dem Tod. Deswegen möchte ich jetzt den nächsten Schritt gehen. Wie verändert diese Hoffnung auf das Leben nach dem Tod unseren Alltag jetzt? Das ist doch die Frage, die dann ausschlaggebend ist. Gott hat gesagt, zieh hin, ich mache alles neu. Aber wissen Sie, dieses alles, das kommt ja erst im ewigen Leben. Das ist nicht jetzt. das ist ja erst dann alles neu. Das kommt erst noch. Aber auf unser Leben fällt aus diesem Festsaal bei Gott jetzt schon ein Licht. Ich stelle mir vor, da geht die Tür einen Spalt weit auf und dann fällt ein Licht auf unser Leben. Johannes der Evangelist hat über Jesus geschrieben, ganz ja, am Anfang seines Evangeliums, das Licht scheint in der Finsternis. Damit meint er Jesus. Aber die Finsternis hat es nicht begriffen. Jesus ist dieses Licht, aber offensichtlich gibt es immer noch Finsternis. Die ist nicht einfach weg, die hat sogar nicht mal begriffen. Also ist die Finsternis immer noch da, auch wenn Jesus jetzt da ist. Und Jesus selbst hat dann gesagt, steht ein paar Kapitel später im Johannesevangelium, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und Sie merken auch an dieser Formulierung, die ist uns ja sehr vertraut, es geht Jesus nicht darum zu sagen, ab jetzt ist alle Finsternis weg. Nein, Jesus vertreibt nicht alle Finsternis, noch nicht. Erst wenn alles neu wird. Aber jetzt ist es so, Jesus ist das Licht, das in der Finsternis scheint. Die Finsternis mag noch da sein, aber wir haben dieses Licht. Und sehen Sie, aus dem ewigen Leben fällt Licht in unser Leben, fällt Licht in unsere Welt, fällt Licht in unsere Dunkelheit. Und das ist das Besondere. Gott erleuchtet uns, da wird's hell. Wir haben jetzt schon ewiges Leben. Und wenn ich ewiges Leben meine, dann meine ich nicht einfach, das ist Leben in der Verlängerung halt. Also ewiges Leben ist nicht etwas, was wir erreichen können, wenn die Medizin jetzt noch besser wird. Jedes Fußballspiel, das unentschieden ist, und es ist ein wichtiges, gibt es Verlängerung, aber ich habe keine Ahnung von Fußball. Aber soweit ich weiß, nur eine halbe Stunde, maximal, oder? Nur eine halbe Stunde. Wenn es da nicht geklärt ist, jetzt wie bei der EM und so, wenn es da nicht geklärt ist, dann gibt es Elfmeterschießen. Aber ewig Fußball, das gibt es kein Spiel auf der Welt. Ewig Leben hier, das gibt es auch nicht. Ewiges Leben ist nicht einfach Leben ohne Ende, sondern das ist qualitativ anders. Das heißt, das Licht Gottes scheint in uns, das Licht Gottes leuchtet in unserem Herzen auf. Wissen Sie, ewiges Leben jetzt, das haben wir, weil wir sterblichen, endlichen Menschen mit dem ewigen Gott verbunden sind. Deshalb haben wir jetzt schon ewiges Leben. Das ist das Besondere. Und ich sehe daraus zwei Folgen, die ich in meinem Alltag umsetzen will, so gut es irgendwie geht. Die erste Folge ist die, mit einem Stichwort Hingabe. Ich denke inzwischen, der große Gegensatz ist doch gar nicht Tod und Leben. Der große Gegensatz ist Tod und Liebe. Das ist der große Gegensatz. Oder Gleichgültigkeit und Liebe, das ist der Gegensatz. Unser Leben hat einen Sinn. So wie wir jetzt hier sind, alle miteinander und jede Einzelne und jeder Einzelne von uns, unser Leben hat einen Sinn. Warum? Weil wir Liebe erfahren, weil wir geliebt werden, weil Gott da ist, der uns lieb hat und weil andere Menschen oft da sind. Und unser Leben hat auch deswegen einen Sinn, weil wir andere lieben und anderen mit Liebe begegnen. Und wissen Sie, wenn ein Mensch für uns, also jetzt, wenn zum Beispiel ein Mensch für mich jetzt schon wie tot ist, weil ich den nicht mehr zur Kenntnis nehme oder der für mich gestorben ist oder so, das ist eine harte Sache. Weil wenn ein Mensch für uns wie tot ist, weil der ungemütlich ist und niemand kümmert sich um diesen Menschen. Das ist eine harte Sache. Da ist Tod wirklich was Heftiges. Unser Leben hat einen Sinn, weil wir Liebe erfahren und weil wir Liebe weitergeben können. Das ist die Sache. Und deswegen sage ich, es ist gut, sich hinzugeben. Ich möchte mich hingeben an das Leben. Ich möchte mich nicht raushalten. Ich möchte mich nicht abkapseln. Ich möchte mich hingeben. Ich möchte nicht sagen, hey, ist doch alles egal. Nein, es ist nicht egal. Es macht einen Unterschied, was ich tue oder nicht tue, was ich denke oder nicht denke, ob ich liebe oder nicht liebe. Gott sagt zu uns, sieh doch, ich mache alles neu. Und wenn das alles auch erst noch kommt, so gilt davon jetzt schon ein Teil. Für uns jetzt gilt, dass Gott sagt, ich mache vieles neu. Egal welche Erfahrungen wir haben, Gott hat noch mehr drauf. Ich mache vieles neu. Gott wirkt in unserer Welt, Gott liebt diese Welt. Und deshalb will ich mich hingeben hier. Ich weiß, wenn man vom ewigen Leben redet, kommt immer wieder dieser Vorwurf, ihr wollt die Leute doch nur vertrösten. Ihr wollt die ablenken von der Ungerechtigkeit, die jetzt in der Welt ist. Und dann wollt ihr erreichen, dass niemand sich wehrt und denkt, ja, später wird alles schöner. Aber das stimmt doch alles nicht. Das ewige Leben ist keine Ablenkung von unserer Wirklichkeit. Das Ziel ist auch nicht Passivität. Das stimmt alles nicht. Ich freue mich auf das ewige Leben. Und das hat aber nicht zur Folge, dass ich ab jetzt nur noch da sitze und Tee trinke, obwohl das keine schlechte Idee ist. Das hat nicht zur Folge, dass ich jetzt nur noch da sitze und abwarte. Das stimmt doch auch nicht. Nein. Ich freue mich auf das ewige Leben und daraus entsteht Lebensfreude für das Leben hier. Lebensfreude und Liebe und Hingabe an dieses Leben jetzt. Das ist die eine Folge und zum Schluss die zweite Folge. Aber das kann ich kurz machen, weil das ist sofort einleuchtend. Wenn man weiß, dass morgen der 11.11. ist, der Martinstag, und gestern haben wir das Martinsfest gehabt mit dem Schulförderverein zusammen. Und da ging es um den Menschen, der seinen Mantel geteilt hat. Das haben die Kinder in der Kirche dann gestern vorgespielt. Das war dann wirklich eine ganz tolle Sache. Und ich denke, die zweite Folge von dem, wenn wir über das ewige Leben nachdenken, ist, dass wir unser Licht leuchten lassen, dass wir diese Hoffnung, die wir haben, leben, dass wir es jetzt leben. Ist gar nicht so kompliziert. Und da muss man gar keinen 8-wöchigen Kurs gemacht haben dazu. Da muss man nur einfach leben und da sein. Gott hat in unserem Herzen ein Licht aufleuchten lassen. Gott ist in uns. Der Heilige Geist ist in uns. Wir sind verbunden mit dem ewigen Gott. Und deswegen ist dieses Leben, diese Momente, die wir da erleben, die sind qualitativ anders. Das ist eine völlig andere Lebensqualität, wenn man mit dem ewigen Gott verbunden ist. Und deswegen lassen wir unser Licht leuchten, das heißt, setzen wir uns ein für diese Welt. Und dann haben wir sogar den Mut, die großen Dinge anzupacken, wenn es darum geht, um Gerechtigkeit in der Welt, wenn es geht um Frieden, wo man eigentlich denkt, da wird nie mehr Frieden, wenn es darum geht, am Klima was zu retten, auch wenn viele denken, wir sind die letzte Generation. Wir setzen uns ein, wir verbinden praktisch unseren Alltag, unser alltägliches Leben, die großen und die kleinen Aufgaben für den Menschen neben uns da zu sein, Leute nicht wie tot zu behandeln und gleichzeitig auch den Blick zu haben für die Ökologie und zu sagen, wir machen das hier alles gemeinsam in jeder Hinsicht. Das ist für mich die Konsequenz daraus. Ich freue mich auf das ewige Leben und daraus erwächst eine unbändige Lebensfreude. Und es ist doch kein Wunder, dass das nächste Lied auf dem Liedblatt heißt, herzlich tut mich erfreuen die liebe Sommerszeit. Das ist eine Vorsichtfalle, das ist ein Bild, es geht nicht um den Sommer, wir haben November. Sondern Sie merken gleich in der nächsten Zeile, das ist ein Bild für die Ewigkeit. Die freut uns. Und jetzt schauen Sie sich den Text dieses Liedes einfach mal in Ruhe an, wenn wir das jetzt miteinander singen. Herzlich tut mich erfreuen die liebe Sommerszeit. Amen.